Guten Morgen zusammen, schön hier zu sein. Sascha hat das gerade schon gesagt, wir kennen uns schon einige Zeit. Der Sascha war letztes Jahr, glaube ich, auch mal bei uns in der Gemeinde und hat eine Predigt gehalten. Und ja, so kam das mal, dass er gefragt hat, ob ich mal hierhin komme und vielleicht ein paar Verse auslege. Das mache ich gerne heute hier. Thema hatte Sascha gerade schon gesagt, ist Akaleao. Ich bin jetzt kein Grieche, aber so hoffe ich, spricht man das aus. Das ist ein Wort, für das gibt es im Deutschen kein Wort, was das eins zu eins übersetzt. Deshalb habe ich das mal versucht, so schreibt man das übrigens, wer mitschreiben will. Also, wie gesagt, ich kann das auch nicht, ich kopiere mir das aus dem Internet. Das ist so eine Übersetzung, die in Bildern, wie das aussehen könnte, dieses Wort. Oder vielleicht so. Oder so vielleicht. Oder wer ein bisschen Fußball begeistert ist, könnte das so aussehen. Das ist die Übersetzung von diesem Wort Akaleao. Das ist eine überschwängliche Freude oder ich sage mal so alte Übersetzungen schreiben, ein Frohlocken. Oder wie die Schlachterübersetzung das schreibt und was ich jetzt auch genommen habe, jubelnde Freude, fand ich eine schöne Übersetzung für dieses Wort. Bevor wir uns den Bibeltext durchlesen, vielleicht mal eine Frage, ist das überhaupt ein passendes Thema für die aktuelle Zeit? Und gerade für Israel gebetet, wenn wir uns diesen grausamen Terrorakt der Hamas da anguckt und auch die brutale Antwort Israels, die irgendwo folgt, ist das eine Frage, ist das eine Zeit, in der wir uns freuen können? Der Konflikt in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, der nicht so weit weg ist. Ein schwelender Konflikt zwischen Serbien und Kosovo oder zwischen China und Taiwan. Der Krieg in Russland oder der Krieg in der Ukraine mit Russland, mit all seinen Folgen, das Leid für die Menschen dort, die Flucht und Vertreibung. Auch die Aufrüstung, die hier gesteht, die finanziert wird mit den Schulden der nächsten Generation. Wenn wir in die Vereinigten Staaten gucken, die Grabenkämpfe dort bis zum Stillstand der ganzen Politik oder bei uns hier das Erstarken der rechten Politik oder rechtes Gedankengut. Diese Woche in den Nachrichten, die Schulen werden immer schlechter oder die schulischen Leistungen. Wir haben eine wirtschaftliche Rezession, hohe Inflation, die Zahl der Firmeninsolvenzen steigt, ist diese Woche auch in den Nachrichten gewesen. Viele Fragen, die ungeklärt sind, wie gehen wir mit den vielen Flüchtlingen um, wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um. Also ganz viele Dinge, die uns vielleicht bewegen, wo man sagen kann, ist jubelnde Freude überhaupt ein passendes Thema? Oder vielleicht auch für uns persönlich, wir haben gerade gebetet für einige Geschwister hier aus der Gemeinde, die krank sind, die ein persönliches Leid dadurch erfahren. Vielleicht andere, die durch die unsicheren wirtschaftlichen Zeiten den Arbeitsplatz gefährdet haben. Letzte Woche mit einer Bekannten gesprochen, die hatte eine sehr harte Fehlgeburt, das heißt, sie ist total nah gegangen. Das ist so ein persönliches Leid, was einen irgendwie begleitet in seinem Leben. Wenn ein Angehöriger stirbt oder schwer krank ist, wenn wir Streit haben mit unserem Ehepartner, in der Familie, unter Freunden oder in der Gemeinde, gibt es nicht ganz viele Gründe, die eigentlich gegen eine Freude und noch darüber eine jubelnde Freude sprechen. Also wir finden wahrscheinlich ganz viele Gründe, wenn wir unser Leben gucken, wo wir darüber nachdenken, wir ja sagen, eigentlich habe ich gar keinen Grund, mich zu freuen. Aber gerade deshalb ist das Thema vielleicht so wichtig, damit wir Christen durch unsere Freude, Licht in unserer Umgebung sind. Und bevor ich den Bibeltext gleich noch dazu lese, möchte ich noch ein bisschen den Kontext geben, in dem dieser Bibeltext geschrieben ist, weil er hilft uns, das zu verstehen. Die Menschen dort hatten nämlich mindestens genauso viele Probleme wie wir heute. Die christliche Bewegung, angefangen in Jerusalem mit der Aussendung des Heiligen Geistes, stößt von Anfang an sowohl auf viel Zulauf als auch auf sehr harte Verfolgung. Also viele offene Herzen, aber auch viel Widerstand. Und die Christen durch diesen Widerstand verteilen sich im ganzen Römischen Reich. Sie fliehen von der Verfolgung. Es gibt so Bilder, sehr brutal, wie die Christen damals dann in Kolosseen oder ähnlichen von wilden Tieren zur Folter ausgegeben worden sind, also dann gefressen worden sind oder getötet worden sind. Also war eine sehr harte Verfolgungszeit. Aber wo die Christen hinkommen, finden sie beides. Sie finden auch dort immer wieder offene Herzen, Menschen, die das Evangelium annehmen, und sie finden aber auch soziale Ausgrenzung und Verfolgung. Und in vielen Menschen damals kamen vielleicht die Zweifel auf, ist dieser Weg überhaupt der richtige? Habe ich mich mit dem Glauben an Jesus Christus für das Richtige entschieden? Wie kann es sein, dass ich an dem Schöpfer von Himmel und Erde glaube, an einen mächtigen Gott, und gleichzeitig in meinem Leben so welche Umstände sind? Warum zeigt er sich nicht anders in dem Leben seiner Diener? Warum werden diese verfolgt, tyrannisiert, erleiden Armut, Repression und Gefangenschaft? Stimmt denn dieser neue Glauben, dem ich mich angeschlossen habe? Und wenn wir uns ein bisschen die Kultur angucken, in denen die Menschen damals so gelebt haben im Römischen Reich, Ist das eine gerade religiös geprägte Kultur, wo Religion Mittel zum Zweck ist? Es gab ganz viele verschiedene Götterstatuen, wo die Menschen hingegangen sind und jeder dieser Götter hatte einen unterschiedlichen Zuständigkeitsbereich. Und wenn ich dem Gott gehuldigt habe, der für ein bestimmtes Thema zuständig war, habe ich erwartet, dass er mich in diesem Bereich segnet. Also wenn ich zum Beispiel Handwerker war, dann bin ich zur Göttin Minerva gegangen und die war für das Handwerk zuständig und habe dafür gebetet, dass sie mein Handwerk segnet. Außer wenn ich Schmied war, für Schmiede gab es einen eigenen Gott, den Vulcanus. Der Gott, zu dem bin ich dann gegangen, habe den gehuldigt, damit er mein Handwerk und mein Geschäft segnet. Wollte es mit dem Nachwuchs nicht klappen, bin ich zur Göttin Juno gegangen und habe versucht, die milde zu stimmen, damit das mit der Familienplanung klappt. Also es gab eine Korrelation zwischen geistlicher Hingabe der Göttern gegenüber und irdischen Segnungen. Und die Menschen damals sind dann eben irritiert. Sie kommen aus dieser römischen Kultur, aus der römischen Mythologie, schließen sich dem Gott der Christen an und merken, ich kriege gar nicht diesen irdischen Segen, den ich mir sonst eigentlich aus dieser römischen Kultur erwarte, den sie gewohnt waren oder den sie erwartet haben vielleicht. Sie erleben das Gegenteil, Ausgrenzung, Verfolgung, teilweise Tod. Und Petrus schreibt an so einer Gemeinde, die genau in so einer Situation ist, die leidet, die verfolgt wird, die Repression erlebt. Und er schreibt ihnen, und das ist der erste Vers, in 1. Petrus 5, Vers 12, den ich dazu lesen möchte, da schreibt er, warum er diesen Brief schreibt. Und er schreibt in 1. Petrus 5, Vers 12, ich schreibe das, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also diese ganze Verfolgung, die sie durchmachen, ist eigentlich, trotzdem sagt er, es steht in der wahren Gnade Gottes. Die äußeren Umstände sind nicht ein Zeichen dafür, ob ihr Gott wohlgefällt oder nicht. Und in den ersten Petrusbrief, jetzt in den Versen, die wir gleich lesen, steht etwas, bevor unser Text kommt, von einer Hoffnung. Da schreibt Petrus, wir haben ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwirkliches Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Darüber schreibt er in den Versen vor unserem Bibeltext direkt. Also ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwirkliches Erbe, was im Himmel für uns aufbewahrt ist. Und dann die Verse danach geht es um Gottes Kraft, die einmal dieses Erbe bewahrt, aber auch den Christen, bis er da ist. Und in diesem Kontext kommt jetzt unser Text, den wir heute lesen wollen. Das sind die Verse 6 bis 9. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ein wunderbarer Bibeltext, vor allen Dingen in dem Kontext, in dem er steht, in dem Umgang mit Leid und Verfolgung. In der Bibel gibt es dieses Wort, jubelnde Freude, 11 Mal und 3 davon im Petrusbrief, in keinem anderen Brief so häufig. Also ein Brief, der sich mit Verfolgung und Leid aussetzt, gibt es kein Mal so oft in der Bibel das Wort jubelnde Freude. Petrus will also, dass die irdischen Schwierigkeiten ihre Freude nicht mindern. Petrus selbst ist von Jesus gelehrt worden und da merkt man den Gedanken, wo er daherkommt, wenn wir Matthäus 5, die Verse 11 bis 12 lesen. Ich habe ein bisschen Vorteil, ich wusste, welche Verse kommen, ich habe die alle in meinem Skript stehen. Ich warte mal ein paar Sekunden, bis ihr aufgeschlagen habt. Wer mitschlagen will, Matthäus 5, den Vers 11 bis 12. Da hat Jesus seinen Jüngern und wo Petrus auch drunter war, gelehrt und hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Man erkennt hier Freude und Jubel, dieselbe Worte, die Petrus benutzt, die benutzt er wie Jesus. Und Jesus nennt einen Grund zur Freude, er sagt, der Lohn soll groß sein im Himmel. Und heute, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, schreibt Petrus 4 Gründe, warum wir uns jubelnd freuen können, obwohl oder vielleicht gerade weil wir Anfechtungen und Schwierigkeiten erleben. Und diese 4 Gründe möchte ich einmal mit euch jetzt betrachten. Ich habe das mal mit 4 Bildern gemacht, damit man sich das vielleicht so ein bisschen merken kann, die uns durch die Predigt dann führen. Das sind diese 4 Gründe und wir versuchen jetzt mal die Bilder zu entschlüsseln, was dahinter steckt an Gründen. Der erste, Jubel vor Freude, weil du einen Schatz im Himmel hast. Der Text, dann werdet ihr euch jubeln freuen. Besser müsste man übersetzen, das ist etwas akkurater, das machen auch viele Übersetzungen. Nicht dann werdet ihr euch jubeln freuen, sondern darin oder worin ihr euch jubeln freuen werdet. Oder worin ihr euch jubeln freut, muss man eigentlich sagen, das ist Gegenwart. Und das nimmt Bezug auf die Verse, die davor stehen. Ich hatte das gerade schon mal angerissen, auf die Bewahrung Gottes. Die Bewahrung Gottes einmal, dass wir einen ewigen Schatz im Himmel haben und dass Gott uns auch auf dem Weg dahin bewahrt. Das ist jetzt tatsächlich ein Vers, den ich nicht rausgeschrieben habe, den lese ich aber trotzdem mal vor. Wenn ich Internet hätte. Kann mal jemand den Vers vielleicht lesen, der davor steht?
Vers 5. Ja. Wie ihr in der Kraft Gottes durch Glaube bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden.
Genau, wir werden durch den Glauben bewahrt, durch Gott. Gott ist die bewahrende Kraft. Und was da steht, dieses Wort bewahren, ist eine Art militärischer Schutz. Dafür wurde dieses Bewahren benutzt. Also wenn Militär ein Fort abgeriegelt hat oder ähnliches. Das ist der Schutz, um den es hier geht. Und in Römer 8, Vers 31, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, das ist ein kurzer Vers, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist etwas, was ausdrückt, dieser Gott, der uns bewahren möchte, was wir da gelesen haben, der hat auch die Kraft, uns zu bewahren. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und in Psalm 91, Vers 11 steht, denn er hat seinen Engeln deinetwegen Befehl gegeben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Also Gott bewahrt uns. Jetzt natürlich die Frage, warum verweist Petrus hier auf dem Himmel? Machen wir uns Christen das nicht ein bisschen einfach, wenn wir einfach sagen, hier auf der Erde Leid und Schmerzen und Tod und Trauer, ist ja alles nicht so schlimm, wir haben ja den Himmel. Ist das nicht so ein bisschen, wir haben eine Hoffnung, aber wir machen uns das so ein bisschen leicht als Christen. Ich hatte ja gerade gesagt, der Kontext, den das sind Leute, die hier auf der Erde irdischen Segen für ihren Glauben erwartet haben, aus der Kultur, aus der sie gestammt haben. Es ist bei den Juden auch nicht anders. Wir lesen das ganz oft im Alten Testament, dass Verheißungen, irdische Segnungen auf Einhalten der Gebote liegt. Also sie werden Land, Nachkommen, Sieg über die Feinde versprochen. Es gibt ganz viele Verheißungen im Alten Testament. Also die Menschen damals waren das gewohnt, dass sie eine Korrelation zwischen dem irdischen Leben und den geistlichen Segnungen haben. Und hier lesen wir im 1. Petrusbrief ganz viel davon. Sie sind Fremdlinge in der Zerstreuung, sie werden verleumdet als Übeltäter, sie leiden, obwohl sie Gutes tun, sie erleiden Böses, Schmähungen und Drohungen. Und Petrus betont, die Segnungen, das heißt der Lohn des Gläubigen, ist in erster Linie nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und das ist einfach wichtig für die Leute damals, das betont zu haben. Es ging im Christentum, den sie angeschlossen haben, nicht wie in der damaligen Mythologie darum, dass sie hier auf der Erde irgendwie irdische Segnungen dadurch erreichen, sondern es geht in erster Linie um den Himmel. Aber, und deshalb finde ich das so wichtig, dass das im Gegenwart steht, in der Schlachter steht ja, dass dann werdet ihr euch jubeln freuen, wenn ihr mal im Himmel seid, aber eigentlich steht es in der Gegenwart. Mit diesem Wissen können wir uns auch hier schon freuen. Gott geht nämlich mit uns durch diese Schwierigkeiten und Anfechtung, durch die Not. Er legt seine Hand schützend über uns. Und gerade wenn wir so in Anfechtung sind, sollten wir mit Gott reden, sein Wort lesen, die Bibel. Und da stehen ganz viele Zusagen in Gottes Wort, die uns durch diese Zeit, uns in dieser Zeit Freude geben können. Ich lese dir jetzt mal vor, es sind jetzt ein paar Verse hintereinander. Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durch die Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der zweite Punkt. Gerade in schwierigen Zeiten dürfen wir uns sicher sein, dass unser himmlischer Vater uns nahe ist, dass er uns bewahren wird in dieser Zeit, bis wir einmal dahin gekommen sind, wo unser Ziel ist. Benedikt Peters hat geschrieben, Vers fand ich, oder den Satz fand ich ganz gut, der Anfang der Rettung liegt bei Gott und darum ist das Ende gewiss. Der Anfang der Rettung liegt bei Gott, darum ist das Ende gewiss, weil Gott allmächtig ist, weil Gott die Macht hat, uns durchzutragen. Und das ist was, worüber wir uns jetzt freuen können. Das ist eine Wahrheit Gottes, die uns hier schon auf der Erde begeistern kann. Nicht erst, wenn wir in der Ewigkeit sind, kommen wir jubeln, sondern in dem Wissen, dass Jesus uns vorausgegangen hat, uns Wohnungen zu bereiten. Daran können wir uns jetzt schon freuen, dass er darauf wartet, damit wir die Ewigkeit mit ihm teilen können. Und das hängt nicht von unserer Kraft und unserem Vermögen ab, sondern, das haben wir gerade gehört, Gott ist der, der uns bewahrt. Seine Kraft ist es, die uns durch alle Schwierigkeiten hindurchtragen kann. Und daran dürfen wir uns jetzt schon freuen. Der zweite Punkt. Juble vor Freude, weil dich gerade schwere Zeiten im Glauben an Gott stärken. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn alles gut läuft. Das hat schon der Teufel über Hiob gesagt. Er sagt in Hiob 1, sagt der Satan zu dem Herrn, und der Satan antwortet dem Herrn und sagt, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum gehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgestreckt. Strecke doch jedoch mal seine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dich nicht ins Angesicht flucht. Das ist die Behauptung des Teufels, die sagt genau das. Er sagt, klar, es ist einfach, Gott treu zu sein, es ist einfach, Gott zu loben, wenn es uns gut geht. Aber fang doch mal an und nimm den Leuten das weg, was sie gut haben, diese irdischen Segnungen weg und guck nicht, ob sie dich verfluchen würden. Und Petrus sagt dir was anderes. Petrus sagt, schwere Zeiten machen dich stärker im Glauben. Sie festigen deine Beziehung zu Gott. Sie bringen dich näher zu ihm. Und Petrus hat hier 4 Tipps uns gegeben, die uns helfen in diesen schweren Zeiten, wie wir damit besser umgehen können. Wenn wir in so schweren Zeiten sind, die uns helfen sollen, besser damit umzugehen. Das Erste, was er sagt, also das ist der Vers, der dazugehört. Das Erste, was er sagt, ist, es ist eine kurze Zeit. Das ist schon eine krasse Aussage, wenn man in so einer Situation steckt, pauschal für alles Leiden zu sagen, es ist eine kurze Zeit. Mobbing in der Schule, eine lange Krankheit, eine schwierige Familiensituation, vielleicht lebenslange Verfolgung oder Gefängnis oder Arbeitslager. Eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit kommt in solchen Situationen vielleicht vor wie eine Ewigkeit. Wer vielleicht schon mal in so einer leidvollen Situation war, der kennt das, dass sich die ganzen Gedanken und alles um diese Not, die man hat, dreht, dass die Tage langsamer umgehen, dass sie einem den Schlaf rauben, die Freude am Leben. Diese leidvollen Situationen kommen unendlich lang vor. Albert Einstein hat mal, als er seine Relativitätstheorie versucht hat, etwas zu erklären, da ist er auch gesagt, dass Zeit relativ ist. Er sagt, wenn man mit einem Mädchen zusammen ist, was man mag, dann geht so eine 2 Stunden rum wie eine Minute. Wenn man aber eine Minute auf dem heißen Ofen sitzt, kommt man die vor wie 2 Stunden. Und das ist so ein bisschen das, wenn wir so in leidvollen Zeiten sind, kommt uns die Zeit einfach lange vor. Aber Petrus setzt diese Zeit hier ins Verhältnis mit der Ewigkeit und damit ist sie kurz. Leid scheint lang, aber betrachtet aus der Ewigkeit ist es nur eine kurze Zeit. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Weil sie sind so wenig gewichtet, dass wenn ich sie auf eine Waage lege, dass sie gar keinen Einfluss haben auf das, was uns zukünftig hat, dass sie gar nicht ins Gewicht fallen, so leicht sind sie. Und so groß ist die Herrlichkeit, die uns erwartet. Und in 2. Korinther 4, Vers 17 sagt er, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also auch wenn unsere Situation schwierig ist und sich lang hinzieht im Verhältnis zu dem, was wir von Gott bekommen, ist sie leicht und kurz. Und kurz kann einmal sagen zeitlich, wir können sagen, es ist zeitlich kurz, aber es ist noch was, wenn etwas, was kurz ist, ist begrenzt. Das heißt, es endet. Wir werden nicht über die Maßen versucht, steht in der Bibel. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das ist auch eine wichtige Zusage. Gott kennt uns, Gott weiß, wie viel wir tragen können. Er gibt uns die Kraft, das zu tragen und er wird uns nicht über die Maßen etwas aufgeben, was wir tragen müssen. Also kurz ist einmal eine zeitliche Begrenzung, aber auch etwas, was endet. Das Zweite, was hier ist, ist, wenn es notwendig ist. Auch das kann uns ermutigen. Leid geschieht nicht willkürlich. Leid trifft uns nicht einfach unerwartet, ohne dass irgendwie Gott das gesehen hat. Gott gerät nichts außer Kontrolle. Es ist notwendig. Er sagt, wenn es sein muss. Gott verfolgt damit also ein Ziel, einen Sinn. Es ist uns dienlich, es ist uns nützlich, es kann uns hilfreich sein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kann Leid hilfreich sein? Da gibt es ganz viele Antworten drauf. Man kann zum Beispiel sein, dass wir Demut lernen sollen. Es kann sein, dass es uns wegbringen soll von weltlichen Dingen, zu denen wir zu nah dran waren. Es kann uns Augen öffnen für Gottes Segen, den wir in anderen Bereichen unseres Lebens haben. Manchmal macht es uns fähig, wenn wir durch Leid gehen, anderen Leuten zu helfen, die durch dieselbe leidvolle Situation zu einer anderen Zeit gehen. Es kann auf Sünde in unserem Leben hinweisen, die wir ausräumen sollen. Oder es kann uns geistlich unseren Charakter formen und stärken. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 10, also am Ende seines Briefes, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Also nachdem ihr eine kurze Zeit, das sagt er nochmal, gelitten habt, was folgt daraus? Eine völlige Zubereitung, Festigung, Stärkung, Gründung. Also man geht gestärkt daraus hervor. Also wenn du in einer schwierigen Situation bist, zweifle nicht an der Größe Gottes. Sieh darin, dass er einen Weg mit dir geht, dass er dich formen und verändern möchte, dass es dir nützlich ist, auch wenn du den Sinn nicht siehst. Das gehört zu diesem Urvertrauen, was wir Gott gegenüberbringen können. Dritter Punkt dazu. Traurig seid. Jetzt geht es die ganze Zeit um jubelnde Freude, aber wenn wir in so einer Situation sind, ich glaube, das kennt ihr genauso gut wie wir, dann fühlen wir uns nicht nach einer jubelnden Freude, wenn wir Leid erleben. Und Petrus erkennt auch an, dass wir im Leid traurig sein können. Da gibt es wie so oft in der Bibel so eine Diskrepanz zwischen unserer Berufung und dem, was wir vielleicht aktuell gerade erleben und ausleben. Wir haben allen Grund, uns trotz Leiden auch freuen zu dürfen. Aber das ist nicht von Natur aus so. Petrus erkennt das an. Er sagt, freut euch mit überschwänglicher Freude, obwohl ihr euch eigentlich traurig fühlt. Und ja, das ist so. In Anfechtung und Leid können wir auch traurig, das kann uns traurig machen. Aber sie können diese Freude an die lebendige Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, die dort fußt und wurzelt, nicht auslöschen. Diese Freude bleibt der Grundton unseres Lebens. Und das heißt auch hier, dass das keine verordnete Freude ist. Sonst könnte man ja schnell dahin kommen, wenn man sich nicht so fühlt, dass man so ein frommes Lächeln immer aufsetzen muss. Wenn man eigentlich traurig ist, sagt, nee, ich muss mich ja freuen und dann einfach so immer lächelnd in die Gemeinde kommt und immer gute Mime zum bösen Spiel macht. Hier steht, wenn wir wirklich traurig sind, Traurigkeit ist kein falsches Gefühl. Wenn wir irgendwie belastet sind, ist das nichts Falsches. Es könnte ja, wir dürfen also traurig sein. Aber wir haben das Privileg, nicht traurig sein zu müssen. Wir haben das Privileg, wenn wir uns traurig fühlen, eigentlich auch uns freuen zu dürfen. Wie Paulus und Barnabas noch im Gefängnis Loblieder singen konnten, so können wir auch Anfechtungen mit Freude entgegentreten. Das ist aber, wie gesagt, ein Privileg, keine Pflicht. Das Vierte, was er hier noch sagt, die Bewährung eures Glaubens. Ihr kennt das vielleicht von Olympia, so ein typisches Bild, so ein Sportler, der auf die Medaille weist. Früher waren diese Medaillen da wirklich aus Gold und haben die getestet, ist das wirklich von der Härte, Gold ist ja relativ weich, eine echte Goldmedaille. Das hat sich durchgesetzt, die Medaillen sind nicht mehr aus Gold, aber sind auch noch Gold überzogen, zumindest wenn man Erster wird, die anderen natürlich nicht. Und früher haben sie halt da so raufgebissen, aber diese Geste ist so geblieben. Die Prüfung der Echtheit. Früher hat man das mit Feuer gemacht. Wenn man Gold irgendwo hatte, hat man es eingeschmolzen und durch die verschiedenen Schmelzpunkte der verschiedenen Metalle hat man so die Reinheit des Golds bestimmt. Und man hat alle Unreinheit durch dieses Feuer entfernt und so konnte der wahre Wert bestimmt werden. Und so ist das auch bei uns, wenn wir durch Anfechtung gehen. Es ist wie dieses Gold im Feuer, dass wir von unwesentlichen Dingen getrennt werden, dass wir erkennen, was wesentliche Dinge sind und was unwesentliche Dinge sind. Und dann verlieren vielleicht in unserem Leben Dinge, die wir vorher als wesentlich gesehen haben, ihren durch dieses Leid oder durch die Anfechtung ihren Reiz. Vielleicht sehne ich mich dann nicht mehr so sehr damit, ins Stadion zu fahren, sondern möchte Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben. Ich möchte vielleicht nicht abends auf der Couch zum Fernsehen gucken, sondern im Gebet Anliegen vor Gott bringen. Andere Dinge werden auf einmal wichtiger. Man sagt ja nicht umsonst, Not lehrt beten. In Not und Stress zeigt sich oft der wahre Charakter. Wenn wir mal Beispiel vom Hiob bleiben, ich habe das ja gerade erzählt, von Hiob, die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten hier, wie der Teufel gesagt hat, Hiob, der glaubte ja nur, weil er dadurch Vorteil in seinem Leben hat, der verlor alles, seinen Wohlstand, seinen Besitz, seine Gesundheit und alle seine Kinder. Das muss echt hart gewesen sein. Er hat ja, man sagen, dass er heute noch Hiobs Botschaften, einen Nachricht nach der anderen bekommen, die ihm zugesetzt hat, weil der Teufel vor Gott seinen Glauben anzweifelte. Ihm blieb eigentlich nur noch seine Frau, die gesagt hat, fluche Gott und stirb. Und seine Freunde, die sagen, er sei selbst schuld an seinem Schicksal, weil er Unrecht gelebt hat, weil er in Sünde gelebt hat. Hiobs Glaube an Gott erweist sich aber als echt. Er vertraut weiterhin auf Gott und lernt in dieser Zeit Gottes Wesen kennen. Er sagt hinterher, dass er Gott vorher nur vom Hören sagen kannte, aber durch diese Zeit Gott erkannt hat. Und so kann das auch bei uns sein, dass wir durch diese Zeit näher zu Gott kommen, Gott besser erkennen und unser Glauben sich da festigt. Und das sehen wir auch im Leben von Petrus zum Beispiel. Petrus, wir kennen die Geschichte, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, sich selbst verflucht, dass er gesagt hat, er kennt Jesus nicht. Und er hat daraus gelernt, Jesus vergab ihm das und nach seiner Auferstehung kam eine ähnliche Situation. Wurde gefangen genommen, kommt vor den Hohen Rat und die haben ihn geschlagen, also er hat Schläge bekommen, 39, und dann haben sie ihm gesagt, niemals sollst du mehr von diesem Jesus reden, sonst erwartet dich eine schlimmere Strafe. Und dann steht da im nächsten Vers, sie, also Petrus und die anderen Jünger, nun gingen voll Freude von Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Nur beim ersten Mal war Petrus in dieser Leitsituation von seiner Angst und von seiner Angst um seine eigene Person getrieben, von Angst vor Konsequenzen. Beim zweiten Mal waren ihm die Konsequenzen nicht egal. Er freute sich darüber, für seinen Herrn zu leiden. Er ist im Glauben durch diese Nöte gewachsen und hatte später eine andere Perspektive und ein anderes Vertrauen zu Gott. Also diese Sicht verhindert nicht nur, dass die Freude kleiner wird, sondern im Gegenteil, sie macht unsere Freude größer, wenn wir sehen, dass wir durch Leitsituationen auch im Glauben wachsen können. Der dritte von unseren vier Hauptpunkten, Jubel vor Freude, weil du Gott mit deiner Treue ehrst. Jubel vor Freude, weil du Gott mit deiner Treue ehrst. In Not und Anfechtung Gott zu vertrauen, statt ihm anzuklagen, ehrt Gott. Auch wenn wir Gott nicht sehen und sein Wirken gerade nicht spüren, sein Handeln vielleicht nicht verstehen, darf ich wissen, du, Gott, bist größer. Du hast alles in der Hand, du meinst es gut. Und was für ein Lob ist das vor der unsichtbaren Welt und im Himmel, wenn wir, die wir Sünder waren, die wir gegen Gott rebelliert haben, auf einmal so ein Vertrauen zu Gott haben und das nach außen in Leben und zeigen, dass die Menschen sehen und die unsichtbare Welt sieht, wir vertrauen Gott, auch wenn wir nichts davon haben, auch wenn wir nur Anfechtung und Nöte und Leid haben, dass wir an ihm festhalten. Alles Leid gibt uns die Gelegenheit, Gott zu ehren, Gott die Ehre zu geben. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Unser Handeln hier wird von der sichtbaren und unsichtbaren Welt wahrgenommen. Und alles, was wir tun, ist eben zur Gottes Ehre oder Unehre. Und das ist ein großes Zeugnis, wenn wir mit Hiob in der Not sagen können, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das macht Gott Ehre. Oft ist das bei uns anders, bei mir im Leben auch. Ich kann gut an eine Situation erinnern, wo ich Jugendarbeit noch bei uns gemacht habe. Und dann war ich irgendwie im Stress, habe alles vorbereitet und es hat nichts funktioniert in der Vorbereitung. Irgendwie die Steckdose ging nicht richtig, dann habe ich eine andere Steckdose genommen, dann war irgendein Akku, gab auch ein Netzteil noch kaputt, was nicht funktionierte. Und ich habe irgendwie, dann funktionierten mehrere Sachen nicht, irgendwann gesagt, ey Gott, ich mache hier alles für dich, ich bin für dich unterwegs und es lässt nichts funktionieren, nichts funktioniert. Und habe Gott so angeklagt und gesagt, ey, das ist doch deine Arbeit, kümmere dich doch darum oder wo bist du eigentlich? Und das ist ein ganz falsches Bild. Ne? Ich habe Gott nicht die Ehre gemacht in der Situation, sondern ich habe Gott angeklagt und Gott gesagt, du siehst das gar nicht, du kümmerst dich gar nicht drum. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, die bestimmt, ob Gott geehrt wird und offenbart mein Bild, was ich von Gott habe. Grammatikalisch, achso, ich habe das gar nicht eingeblendet, der Vers dazu, die Bewährung eures Glaubens war das der Vers, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesus Christi. Die kann man beides rum grammatikalisch sehen. Es kann einmal darum gehen, was ich gerade gesagt habe, dass wir Gott ehren, also dass unser Glauben Lob und Ehre für Gott zur Folge hat. Es kann man aber genauso andersrum verstehen, dass wir, wenn wir treu sind, belohnt werden, dass wir Lob bekommen. Also beide Übersetzungen sind aus dem grammatikalisch möglich. Also dass, wenn wir treu sind, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir eines Tages Lob empfangen werden. Dass Jesus zu uns sagen wird, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Herrlichkeit deines Herrn. Und das ist so ein bisschen, finde ich, diese Großzügigkeit Gottes, wenn wir das sehen, was wir bisher schon gesagt haben. Er benutzt schwierige Zeiten, um uns zu unserem Besten, um uns zu formen, uns weiterzubringen. Er gibt uns die Gnade und Kraft, in diesen Zeiten ihm treu zu sein. Und wenn wir es dann sind, dann werden wir noch dafür gelobt. Das, so ist Gott, das ist Gott. Wenn wir auf der Erde trotz widriger Umstände ihm treu bleiben, werden wir dafür unseren Lohn empfangen. Noch der letzte Punkt, juble vor Freude, weil du heute eine persönliche Beziehung zu Jesus haben darfst. Und das war der Vers, ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Und das ist der vierte Punkt und das Wichtigste zum Schluss, unsere Beziehung zu Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt zu allem, was ich jetzt gesagt habe, zu allen Zusagen, die ich gelesen habe, zu allem, was ich gesagt habe, dass es uns zum Besten dient, dass wir uns freuen dürfen. Das geht nur mit und durch Jesus. Alle Freude kommt von ihm. Alles Erbe gibt es nur mit ihm. Ohne Jesus hat nichts von dem bisher Gesagten Gültigkeit. Unsere frommen Tätigkeiten, Gemeinde, Gottesdienst, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist, ist das alles wertlos. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Und es geht in dieser Beziehung nicht in erster Linie um Dienen und Gehorsam, sondern um diese lebendige Beziehung. Gott interessiert sich für uns. Dem ewigen, allmächtigen Gott ist an unserer Liebe gelegen. Er wirbt darum, er starb dafür. Können wir das überhaupt fassen? Da muss man einen Moment innehalten und das sich mal sacken lassen. Wir sind dem Schöpfer des Universums so viel wert, dass er sein Leben für uns aufgibt. Wenn wir mal einen Blick in die Biografie von Petrus werfen, wir haben das vorhin gemacht, er hat Jesus verleugnet und als er Jesus danach wieder begegnet, fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Er fragt ihn nach einer Entschuldigung oder nach einer Veränderung in seinem Leben. Er geht auf die Beziehung ein, hast du mich lieb? Und Petrus versagt in diesem entscheidenden Moment, obwohl er ein Anführer unter den Jüngern war, obwohl er 3 Jahre mit Jesus gelebt hat, seine Wunder miterlebt hat, seine Lehren gehört hat und mit ihm gegessen hat. Und dennoch hat er geleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und jetzt schreibt er seinen Empfänger seines Briefes, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Er sagt, ich habe mit Jesus gelebt und habe trotzdem es nicht geschafft, ihm die Ehre so zu geben, wie ich es eigentlich wollte. Ich habe auch versagt. Und ihr habt ihn nicht gesehen und schafft es trotzdem, ihm zu lieben und ihm euer Vertrauen zu schenken. Und Petrus benutzt hier das Wort für Liebe Agape, also diese willentliche, uneigennütze, auf den anderen gerichtete Liebe. Liebe, die man auch gegen Umstände und Gefühle sich für entscheiden kann. Die Liebe, die unser höchstes Gebot ist, liebe Gott vom ganzen Herzen, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft. Also unsere Beziehung, der Dreh- und Angelpunkt. Und welche Freude liegt in Jesus bereit? Hatten wir schon kein Wort für diesen Anfang, für diese jubelnde Freude, wird das hier noch gesteigert. Hier steht, jubelnd werden wir uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Also unaussprechlich, gar nicht mit Worten auszudrücken. Eine von Pracht gekrönte, hoch zu lobende Freude. Sie übersteigt jede menschliche Freude, sprengt menschliche Erfahrung. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt das eigentlich ganz schön. Sie sagt, eine Freude, die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Diese Art von Freude liegt in Jesus und in Jesus allein. Nicht in irgendwas hier auf dieser Welt, nicht in Ruhm, nicht in Familie, nicht in Macht, nicht in Besitz oder Bildung, sondern in Jesus und Jesus allein. Und auch diese Freude wird nicht erst in der Zukunft sein, sondern sie geht schon jetzt los. Die Gemeinschaft mit Jesus ist nicht was, was erst in der Ewigkeit startet, sondern was wir jeden Tag hier auf der Erde mit ihm haben können. Sie wird dann nur in der Ewigkeit rein und perfekt werden. Benedikt Peters sagt, das Ende erst wirft das rechte Licht auf unseren Pfad. Das Ende erst wirft das rechte Licht auf unseren Pfad. Manchmal verstehen wir Dinge erst, wenn wir am Ende unseres Pfades sind und zurückschauen. Wenn wir dann die Unebenheiten und Steine auf unseren Pfad im rechten Licht gesehen werden, verstehen wir die erst. Wenn wir durch den Glauben auf der Erde bewahrt werden und unser Glaube und unsere Liebe zu Jesus gefördert wird und unser Glaube in der Ewigkeit belohnt wird, ne, dann können wir Jesus jetzt schon hier danken und die Ehre geben für die Prüfungen, dass wir hier schon im Glauben wachsen können. Und das Ende unseres Glaubens steht auch, ist die Errettung unserer Seelen und die fängt bereits hier auf der Erde an. Wenn wir das nochmal zusammenfassen und jetzt anschauen, ergibt sich ein gewaltiges Bild, wie ich finde. Unser eigentliches Leben ist im Himmel. Das ist das Erste, was da stand. Unser Schatz ist im Himmel. Dort wird Gott selbst jede Träne abwischen und wir werden bei ihm wohnen und seine Herrlichkeit ansehen jeden Tag. Deshalb wird es dort eine überschwängliche Freude in seiner Gemeinschaft mit ihm geben, die ihm kein Verhältnis zu den Schwierigkeiten steht, die wir heute schon haben oder die wir heute hier haben. Die Freude und Hoffnung darauf darf unser Leben heute schon prägen. Wenn wir aber hier durch Nöte gehen, das ist der zweite Punkt, dann dürfen wir wissen, die Zeit der Not ist begrenzt. Gott hält dies für notwendig und es dient zu unserem Besten. Trotz allem Grund zur Freude ist es in Ordnung, wenn wir auch Traurigkeit empfinden. Und diese Zeiten stärken unseren Glauben und bringen uns Gott näher. Das sind diese Punkte, die wir dazu gesagt haben. Und mit unserem Verhalten, den wir heute haben, ehren wir Gott, wie wir uns verhalten in so schwierigen Situationen. Wir ehren Gott durch unser Vertrauen. Aber auch Gott wird unser Vertrauen besonders belohnen. Wenn uns das nicht alles schon genug Grund zur Freude gibt, dürfen wir wissen, wir dürfen uns freuen, weil wir eine tiefe, enge Gemeinschaft zu Jesus haben. Aus dieser engen Beziehung zu Jesus heraus erwächst die Freude, die unaussprechlich und unvergleichlich ist. Mit Jesus können wir auch in den schwierigsten Zeiten ein Licht im Herz und ein Loblied auf der Zunge haben. Schöner als David kann man das wohl nicht ausdrücken in dem Psalm 23. Und wandere ich auch im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und Jesus selbst sagt, nachdem er darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, bei ihm zu bleiben und zu tun, was er möchte, in Johannes 15, Vers 11, das ist der letzte Vers, den ich lesen möchte. Dies habe ich euch gesagt und zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Eine vollkommene, eine perfekte, eine jubelnde Freude, das liegt in der Beziehung mit Jesus. Ich wollte jetzt noch ein berühmtes Gedicht lesen, was wahrscheinlich viele von uns hier kennen, was für mich das noch so ein bisschen versinnbildlicht. Das Gedicht Spuken im Sand von Margaret Fishback Powers. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild von meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweg nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Dieses Tragen, das darf uns einfach fröhlich machen, das hilft uns auch in diesen Situationen, dass wir uns jubelnd freuen dürfen, auch wenn wir das Tragen manchmal nicht so spüren. Wir haben gerade gesagt, es gibt genug Grund, uns auch in diesen Situationen zu freuen. Das wünsche ich euch auch in vielleicht diesen schwierigen Zeiten, dass ihr das erlebt in eurem Leben. Das wünsche ich mir, dass ich das erlebe in meinem Leben, dass ich aus dieser Beziehung mit Jesus heraus diese Freude empfinde.